Diese Folge wird präsentiert von Persen. Unterrichtsmaterialien für einen erfolgreichen Schulalltag. Auf persen.de gibt's auch die Bücher von Raphael. Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Herzlich willkommen, welcome back oder wie man hier im Ruhrgebiet sagt, Tag. Schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcastes. Leute, es ist vollbracht nach ganz, ganz vielen Wochen. Der Nicht-Funktionalität ist nun unsere Homepage zurück und ich freue mich riesig, dir das sagen zu dürfen. Also seit einigen Tagen funktioniert unsere Homepage www.raphaelkirsch.com wieder. Auch einfach krisenfest.de.com funktioniert. Also stöber mal auf die neue Homepage, denn was da jetzt passiert, ist, dass du nicht nur einen Überblick über all unsere Seminarformate bekommst und auch die neuen Vortragsformate. Das heißt, ihr könnt als Schulen, als Kita jetzt auch so 60, 90, 120 Minuten Vorträge bei uns buchen, sondern du kannst auf dieser Homepage etwas ganz, ganz Spannendes machen, nämlich einen Muffi-Test. Du kannst jetzt mal innerhalb von 3 Minuten rausfinden, hey, wie ist eigentlich so mein Konfliktverhalten? Was sind meine Punkte, wo ich manchmal sauer werde? Wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Und das Ergebnis, das kriegst du dann per E-Mail zugeschickt und damit kannst du einfach in deinen pädagogischen Alltag gehen und damit ein bisschen hilfreicher für morgen sein. So, das ist die Idee. Ist eine ganz witzige Spielerei. Guckt euch das herzlich gerne mal an. Genug des humorvollen Einstiegs. Ich würde mit euch total gerne oder mit dir heute sehr, sehr gerne mal über ein sehr, sehr ernstes Thema reden. Dieser Podcast heißt ja Ich eskaliere gleich. Das heißt, hier geht's um Krisen und Konflikte und all das, was unseren pädagogischen Alltag irgendwie herausfordernd macht. Und ich wurde letztens in einem Seminar von einer Lehrkraft gefragt, als ich so ein bisschen meine Historie erzählte und meine Geschichte über Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Arbeit mit herausfordernden Menschen. Raphael, wurde ich gefragt, was war eigentlich oder was ist nach wie vor deine größte Herausforderung im pädagogischen Kontext oder aus deiner Arbeit damals in der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder für Jugendämter oder als SPFH für herausfordernde Familien? Und ich dachte so, boah, gib mir mal 2 Minuten, da muss ich wirklich drüber nachdenken. Weil das Erste, was mir impulsiv einfiel, waren halt so 2, 3 Verhaltensweisen, mit denen ich auch heute noch manchmal irgendwie so auf Kriegsfuß stehe, wenn jemand persönlich beleidigend wird, wenn es so um familiäre Themen geht. Das weiß ich alles, das habe ich auf dem Schirm und trotzdem sind es Dinge, die mich immer noch so ein bisschen kicken. Ich wollte die Frage aber tatsächlich nicht so einfach beantworten, weil mir das dann zu einfach klang, so um das mal auf den Punkt zu bringen. Und ich habe um ein bisschen Zeit gebeten, und habe, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Antwort gefunden. Und die Antwort auf die Frage, Raphael, was ist nach wie vor für dich oder was war für dich das Herausforderndste im pädagogischen Kontext? Diese Antwort würde ich gerne mit dir teilen und auch ausführen, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie für viele Menschen da draußen und vielleicht ja auch für dich ebenfalls die größte Herausforderung im pädagogischen Kontext ist, ohne dass du es vielleicht gerade sogar auf dem Schirm hast. So, und wenn das jetzt für dich spannend klingt, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, auch Erfolg und auch ganz viele positive Gedanken mit dieser Folge. Los geht's. Nach circa 5 Stunden des Nachdenkens war dann meine Antwort, ich glaube, für mich war und ist und wird wahrscheinlich immer die größte Herausforderung sein, dass es Situationen gibt, auf die ich keinen Einfluss habe, die ich nicht verändern werde, auch wenn ich sehe, dass es hier gerade um Leid geht. Dass es hier um zum Beispiel Eltern geht, die nicht in der Lage sind, ihrem Kind die Zuwendung geben zu können oder zu wollen, die dieses Kind so unfassbar dringend nötig hat. Es war beispielsweise auch unfassbar schwer auszuhalten, dass wir selbst in Psychiatrie irgendwann Kinder haben gehen lassen müssen, weil therapeutisch nichts möglich war, weil Zusammenarbeit fehlte, die uns vielleicht auch an den richtigen Stellen einfach nur das Richtige gesagt haben. Wir wussten das alle und konnten trotzdem nichts für dieses Kind tun. Und es gab so Situationen, da wusstest du ganz genau, wir müssen dich gehen lassen. Und wenn du jetzt gehst, dann wirst du dir hundertprozentig etwas antun und niemand hier kann gerade irgendetwas dagegen tun. Weil du es nicht offen genug kommunizierst, als dass wir eine rechtliche Grundlage hätten. Weil es nur Vermutungen gibt. Also nochmal auf den Punkt gebracht, meine größte Herausforderung nach wie vor ist es, aushalten zu müssen. Aushalten zu müssen, dass es Dinge gibt, die sich außerhalb meines Wirkungsbereiches befinden. Dass es einfach Situationen gibt, die ich von außen beobachte, wo ich laut um Hilfe schreien möchte für Kinder, für Jugendliche, für Systeme und ich so laut schreien kann, wie ich will und es wird sich nichts ändern. Und ich möchte dir anhand eines Beispiels vielleicht noch irgendwie deutlich machen, warum es vielleicht auch für dich eine möglicherweise unentdeckte große Herausforderung sein kann. Aber ich möchte dir mit diesem Podcast auch Mut machen, dass du erstens damit nicht alleine bist. Zweitens, dass das vielleicht auch irgendwie zum pädagogischen Wirken dazugehört, dass es solche Situationen gibt und dass man sich darauf einstellen kann. Und drittens, dass es trotz des Gefühls einer Ohnmacht und einer Handlungsunfähigkeit immer noch Dinge gibt, die du tun kannst. So, und jetzt fangen wir vorne an, bevor ich dir am Ende dieser Folge nochmal 3 Tipps mitgeben kann, wie du trotzdem handlungsfähig bist, obwohl es dieses Gefühl der Ohnmacht gibt. Es ist jetzt viele, viele Jahre her, da habe ich noch als SPFH gearbeitet. Ich verrate weder Zeit noch Ort, damit sich niemand irgendwie auf den Schlips getreten fühlt oder es irgendwann mal Menschen gibt, die andere Menschen erkennen. So, das möchte ich nicht. Aber vielleicht reicht ja die Story an sich, um nachzuvollziehen, was da gerade irgendwie los war in mir und in diesem System. Als SPFH hatte ich den Auftrag, bestellt vom Jugendamt, in Familien reinzugehen und die in ihrem Leben zu unterstützen, sodass man für Kinder gut sein kann, dass sich an rechtliche Vorgaben gehalten wird, dass es bei drohender Kindeswohlgefährdung neue Zustände in diesen Familien gibt, dass es eben nicht mehr zu besagter Kindeswohlgefährdung kommt. So, das war mein grundsätzlicher Auftrag. Und dann gab es einen Fall, wo mein Chef zu mir mal gesagt hat, Raphael, du bist doch viele Jahre im Rettungsdienst gefahren, deine Nase kann doch was ab, oder? Und da schwante mir schon Böses. Und dann wurde ich in eine Messi-Familie geschickt. So. Du kannst dir das nicht vorstellen, ne? 100 Quadratmeter Wohnung, 12 Tonnen Müll. Wahnsinn. In diesen Müllbergen haben Kinder gelebt. 3. Diese Kinder sind auf Müllbergen stabiler gelaufen als auf festem Boden, weil die halt nichts anderes kannten. Irgendwo unter diesen Müllbergen lag ein toter Hund. In der Küche lag neben der Bratpfanne eine tote Taube, die irgendwann mal den Weg durchs Fenster gefunden hat, zu ihrem eigenen Leidwesen. Das Kinderzimmer, in dem diese 3 Kinder gehaust haben, bestand aus Müll, Umzugskartons und 3 Matratzen, die du dir bildlich einfach nur vorstellen kannst. Das reicht, mehr sage ich dazu gar nicht. Erziehungsberechtigt war damals eine junge Mutter. Und was ich an der Stelle selbstreflektiert sagen möchte, ist, ich glaube, die war aufgrund ihrer eigenen Geschichte extrem verzweifelt, irgendwann nicht mehr in der Lage, das Ganze irgendwie hinzukriegen. Es haben also ganz, ganz viele Faktoren, die auch berechtigt mitleiderregend sind, irgendwann dazu geführt haben, dass es jetzt diese Situation gab. Und das möchte ich an dieser Stelle auch, naja, wertfrei ist falsch, aber irgendwie lobend erwähnen. Oder zumindest nicht lobend. Lobend ist falsch. Es ist so, vielleicht die andere Perspektive, die auch zu sowas dazu gehört. Also wir sind so schnell in der Verurteilung von Menschen, dass es sich aber trotzdem immer lohnt, die zweite Perspektive reinzuholen, dass es immer gute Gründe für Verhalten gibt und für Situationen, die irgendwann so sind, wie sie sind. Nichtsdestotrotz, auf dem Papier steht Kindeswohlgefährdung. Und meine Aufgabe war es jetzt erstens, diese Kinder aus dieser Familie rauszuholen. Die haben wir dann damals in eine Jugendschutzstelle gebracht. Da sind die mehrere Monate untergekommen. Die haben dann einen tollen Platz gefunden. Die wurden gut aufgepäppelt. Das klingt so ein bisschen wie Tiere aus dem Zoo, die man irgendwie aufpäppelt. Oder so ein kleines Eichhörnchen, was man draußen findet. Aber so schräg der Vergleich auch klingt, aber es war ja auch irgendwie so. Also die haben da einen tollen Platz gefunden, wo die vielleicht auch das erste Mal in ihrem Leben so richtig als Kinder behandelt wurden und auch all das bekommen haben, was Kinder so brauchen. Und der zweite Auftrag war jetzt, sorg dafür, dass diese Wohnung wieder bewohnbar wird. Und dann haben wir das getan. Also ich, teilweise auch mit Schaufeln und Müllsäcken, haben wir in dieser Wohnung gestanden und ungelogen 12 Tonnen Müll aus dieser Wohnung rausgeholt. Nebenbei habe ich noch ganz, ganz viel mit dieser Mama gearbeitet, die in meiner Welt immer so mir den Spagat versucht hat zu vermitteln zwischen, ich bin maßlos überfordert, ich werde das nie hinkriegen, aber irgendwie will ich meine Kinder doch zurückhaben. Also auch so eine Sache, die in meiner Gefühlswelt ganz, ganz viel gemacht hat. Also long story short, Kindeswohlgefährdung, Kinder da rausgeholt, Wohnung entmüllt, Wohnung auf Vordermann gebracht, gleichzeitig mit der Mama gearbeitet, die diesen emotionalen Spagat in meiner Gefühlswelt ausgelöst hat zwischen Hilflosigkeit und ich will meine Kinder irgendwie zurück. Überführung der Kinder wieder zurück aus der Wohngruppe, aus der Jugendschutzstelle hin in diese Familie. Und der dritte Teil dieses Auftrags war im Prinzip das allerallerschwerste, weil jedes Mal, wenn ich danach in den Monaten in diese Familie reingegangen bin, also zu dieser Mama mit diesen 3 kleinen Kindern, die alle einen ganz, ganz komischen Eindruck gemacht haben, habe ich immer so ein projiziertes heile Weltbild vorgefunden. Die wussten ja ganz genau, ich komme, ich bin angekündigt und was haben die dann gemacht? Dann haben die Malstifte auf den Tisch gelegt, dann lagen da Blätter drum rum, alle Kinder haben sich drum rum drapiert, Mama saß liebevoll mit einer Tasse Kaffee daneben und hat sich das angeguckt und ich wusste ganz genau, das ist ein Szenario. Das haben die hier inszeniert. Weil wenn ich ins Kinderzimmer gucke, dann liegen die Matratzen da wieder auf dem Boden, die ich besorgt habe und die sind genauso dreckig wie vorher. Mein Problem an der ganzen Kiste ist, ich musste das extrem lange aushalten, hab das mit meinem Chef und der damaligen Supervisorin besprochen und das Problem an der Sache, es gab keine rechtliche Grundlage, das irgendwie wieder zu verändern, obwohl ich wusste, den Kindern geht es vielleicht gerade nicht eine Sekunde besser als damals, mit Ausnahme der Tatsache, dass es jetzt vielleicht etwas besser riecht in dieser Wohnung. Und das vielleicht noch größere Problem ist, dass das wahrscheinlich für immer so weitergegangen wäre, und ich mit dem Gefühl hätte leben müssen, da sind 3 Kinder, auf die ich keinen Einfluss habe, dass es denen irgendwann in ihrem Leben gerade besser gehen wird. Weil die Mama das nicht kann, weil die irgendwas inszeniert und weil die Wohnung die Tendenz hat, wieder zu vermüllen. Jetzt im Nachhinein, das ist viele, viele Jahre her, hat die Mama dann irgendwann von sich aus den Schritt gemacht und hat gesagt, ich schaffe das nicht, ich werde es nicht hinkriegen. Ich möchte meine Kinder wieder abgeben. Ich glaube, ich halte das nach wie vor für einen beeindruckenden Schritt, so traurig der auch klingt, aber sich selbst einzugestehen, ich werde das nicht hinkriegen und diese Menschen haben was Besseres verdient, da habe ich immer noch Hochachtung vor, auch wenn es irgendwie eine ganz, ganz schräge Form von Hochachtung ist. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also war zumindest jetzt für diese Situation irgendwann nach fast einem Jahr aushalten das Gefühl vorbei, ich kann da nichts mehr tun und das war eine enorme Erleichterung. Und ich hätte mir damals vielleicht schon gewünscht, dass mir jemand diese 3 Tipps gibt, die ich dir jetzt gebe. Einfach damit aushalten und das Verständnis für, es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern, vielleicht dann doch im pädagogischen Alltag ein bisschen leichter wird, weil ich mir wirklich, wirklich, wirklich gut vorstellen kann, dass du da draußen als Pädagogin, als Pädagoge, wo auch immer du arbeitest, mindestens einmal in deinem Leben entweder schon so eine Situation hattest, in der du gezwungen bist auszuhalten, dass du nichts ändern kannst, oder wenn du sie noch nicht hattest, ich bin mir fast sicher, wie das Amen in der Kirche, dass das irgendwann noch passieren wird. Also wenn du gerade jetzt jung in diesem Beruf bist, ich glaube, es passiert. Und umso wertvoller ist es dann, jetzt schon mal diese Tipps zu haben. So, und damit fange ich jetzt an, damit es nicht zu groß wird. Tipp Nummer 1, wie kannst du lernen? Und es geht wirklich um Lernen, weil das wirst du mit den Tipps morgen nicht einfach können, ne? Du musst es lernen. Wie kannst du lernen, dass es Dinge gibt, die du nicht kontrollieren kannst, auf die du keinen Einfluss hast, die du aushalten lernen musst? Tipp Nummer 1 ist, fokussiere dich auf deinen Wirkungsbereich. Man nennt das in der Psychologie oder in der Pädagogik den Circle of Control. Also fokussiere dich auf die Dinge, die du verändern kannst, anstatt auf den Circle of Concern. Also auf die Entscheidung, auf die du keinen Einfluss hast. Das bedeutet nochmal, mach dir bewusst, auf was du einen Einfluss hast, was du also wirklich beeinflussen kannst. Ich mache dir mal Beispiele. Du kannst immer beeinflussen, wie du mit diesen Kindern den Umgang weitergestaltest. Du kannst beeinflussen, wie du etwas dokumentierst. Du kannst deine Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen, dem Jugendamt oder mit obergeordneten Stellen immer beeinflussen. Das heißt, wenn du dich auf das fokussierst, was du beeinflussen kannst, entsteht daraus eine Handlungsfähigkeit. Also Circle of Control statt Circle of Concern. Konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst. Und das ist meistens erstmal noch die Arbeit mit den Kindern. Stecke da deine Energie rein und verbrenne sie nicht bei den Dingen, die du sowieso niemals verändern wirst, wie zum Beispiel Entscheidungen der Eltern. Hier kannst du vielleicht einfach mit einer guten Unterstützung nochmal die richtigen Kommunikationsweisen lernen. Das macht zum Beispiel auch Sinn, dass du dich fort- und weiterbildest in dem Bereich, dass du es vielleicht in 2 von 10 Fällen dann doch mal irgendwann schaffst, durch die richtige Kommunikation, durch richtige Argumentation, Eltern dann doch zu bewegen, in die Handlung zu kommen. Tipp Nummer 2. Entlaste dich emotional. Entlaste dich emotional, weil diese Situationen, die wir nicht aushalten können, wo wir mit diesen Kindern leiden, wo wir mit Systemen leiden, die wir nicht verändern können, die belasten ohne Ende. Deswegen sprich regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen, einer Schulsozialarbeiterin. Also Schulsozialarbeiter sind ja nicht nur für Kinder da, sondern die sind ja auch für dich als Lehrkraft da, wenn du das als Lehrkraft gerade hörst. Ich möchte unfassbar viel Werbung für Supervision machen. Und ich weiß, dass da draußen bei dem Wort Supervision die meisten impulsiv erstmal sowas haben von, oh nee, nicht so ein Seelenstriptease, habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, aber darum geht's nicht. Es geht bei Supervision darum, dass du jemanden hast, der von außen kommt, Prozesse beleuchten kann und die nochmal viel, viel stärker relativieren kann, sodass man sich eben emotional entlasten kann. Ich weiß, Supervision ist in Schule zum Beispiel total ungern gesehen. Wenn ich einer Schulleitung sage, mach mit deinem Team mal Supervision, dann ist die Schulleitung meistens die erste, die was dagegen hat. So, weil man immer das Gefühl hat, man wird dann kontrolliert. Aber bitte Leute, es geht nicht darum. Also Tipp Nummer 2, entlastet euch emotional, indem du einfach mit anderen Menschen darüber sprichst. Und auch das ist ja immer eine Form von Handlungsfähigkeit. So, kommen wir mal zum dritten Tipp, zum letzten Tipp. Und den finde ich so wichtig, dass ich ganz viel Werbung dafür machen möchte, dass du den bitte verinnerlichst. Dass du dir den zur Not irgendwo hin tätowierst, dass du dir einen kleinen Reminder-Zettel auf deinen Pult, auf deinen Schreibtisch klebst, dass du dir ein Armband bastelst oder weiß der Geier was. Und jetzt kommt Tipp 3. Du bist eine wichtige Rolle. Du trägst eine wichtige Rolle, aber du trägst niemals die alleinige Verantwortung. Mach dir bewusst, dass du nicht verantwortlich bist. Und mir ist sowas von klar, dass das leichter gesagt ist als getan. Das ist mir bewusst. Gerade dann, wenn du Pädagogin oder Pädagoge mit Leib und Seele bist, mit Herzblut, wenn du jemand bist, der aus ganz bestimmten Gründen irgendwann mal in Pädagogik gegangen ist, weil man gut sein möchte für Kinder, für Jugendliche, für Eltern, für Menschen grundsätzlich, dann ist das viel, viel leichter gesagt als getan, wenn ich sage, du trägst eine wichtige Rolle, trägst aber niemals die Verantwortung. Aber vielleicht darf ich das mit einer kleinen Idee unterfüttern, und diese Idee ist, es ist ja nicht dein Versagen, wenn Eltern sich der Hilfe verweigern. Es ist kein Wegschauen, es ist kein Wegschauen, es ist kein Wegschauen, es ist kein Wegschauen, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist kein Wegschauen, sondern es ist ein Selbstschutz, der notwendig ist, um langfristig gesund und wirksam zu bleiben. So, und damit komme ich eigentlich auch schon direkt mal zum Ende dieser Folge, weil ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte so einen 15 bis 20 Minuten Rahmen eigentlich gerne einhalten, damit man das hier wunderschön erstens so auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit hören kann und auch, dass ich nicht ins Geschichtenerzählen komme und irgendwann die Quintessenz dieser Folge dadurch einfach verschwimmt. Die Zusammenfassung. Meine größte Herausforderung war es immer, ist es aktuell und wird es immer sein, aushalten zu müssen. Aushalten zu lernen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für viele da draußen genauso ist, dass es einfach eine der größten Herausforderungen, vielleicht sogar die Königsdisziplin in Pädagogik ist, aushalten zu lernen. Aber mach dir bewusst, dass selbst wenn du keinen direkten Einfluss hast auf dieses Problem, auf die Situation, auf dieses System, du trotzdem dadurch nicht in eine Ohnmacht kommen musst, sondern du immer handlungsfähig bleibst. Und das passiert, indem du dich auf deinen Wirkungsbereich konzentrierst, du dich emotional immer entlasten kannst und dir bewusst machst, dass du eine Rolle trägst, aber nicht die Verantwortung. So, und damit setze ich einfach an dieser Stelle einen Punkt. Diese Folge ist vielleicht für den einen oder anderen emotional, deswegen fällt es mir sogar ein bisschen schwer, an dieser Stelle nochmal einen kleinen Schwenk in die Folge zu bringen und ein bisschen Werbung für unsere Ausbildung zu machen, Krisen- und Konfliktpädagogik. Wir starten ja jetzt am 23.06. mit dem neuen Ausbildungsdurchgang. Und wenn du dich für diese Ausbildung interessierst, dann geh doch mal auf raphaelkirsch.com/Ausbildung, mach mal erst den Muffi-Test. Und dann guckst du dir mal alles an, was sich in dieser Ausbildung erwartet, guckst dir die Videos an von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die schon was dazu gesagt haben. Warum möchte ich trotzdem, selbst nach dieser Folge, die emotional vielleicht ein bisschen aufreibend ist, gerade nochmal Werbung machen für die Ausbildung? Eben weil du in dieser Ausbildung alle diese drei Tipps unter einen Hut bringen kannst. Du bekommst eine Fokussierung durch Expertinnen und Experten, durch eine ganz, ganz tolle Community. Du wirst immer handlungsfähig bleiben. Du lernst Strategien, Tipps, Tricks und Tools, wie du trotz des Gefühls einer Ohnmacht immer handlungsfähig bist. Du bekommst gerade in dieser Ausbildung durch die Menschen, die alle eine unterschiedliche Perspektive haben, die alle eine unterschiedliche Erfahrung haben und die alle unterschiedliche Kompetenzbereiche haben, trotzdem manchmal noch Ideen, an die wir einfach nicht gedacht haben. Und dadurch kann es nochmal wirkliche Game-Changer-Momente geben. Und du lernst in der Ausbildung natürlich noch unfassbar viel mehr, dass du auch zukünftig verhindern kannst, dass es irgendwann mal zu Situationen kommt, bei denen du gezwungen bist, am Ende nur noch aushalten zu müssen. Also, schaust dir sehr, sehr gerne mal an. Jetzt schmeiße ich hier meinen Stift weg. Schaust dir gerne mal an. Ausbildung, Krise und Konfliktpädagogik auf raphaelkirsch.com. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, dann kommt hier noch ein kleiner Motivationsschub, sich für die Ausbildung jetzt im Juni dann doch mal anzumelden. Also 23.06. geht's ja wieder los. Das ist der letzte Ausbildungsdurchgang, bei dem wir den aktuellen Preis halten können. So, ich möchte damit keinen Druck machen, aber ich wollte einfach transparent sein. Und es gibt jetzt einen Anmeldeschluss. Du hast nur noch die Möglichkeit, bis Ende Mai dich für das Erstgespräch einzutragen, damit wir noch rechtzeitig am 23.06. gemeinsam starten können und damit du auch noch rechtzeitig Post mit allen Unterlagen und einem wichtigen großen Paket bekommen kannst. In dem Sinne wünsche ich dir wie immer auch nach dieser Folge gutes Umsetzen. Lass dich nicht ärgern, bleib bitte handlungsfähig und hier nicht ärgern lassen, schon gar nicht von mir, ne?
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.